Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Liebe, das war das Schwerpunktthema der internationalen Satya Sai Organisation für das Jahr 2015, zu dem dann weltweit viele Veranstaltungen stattfanden. Hier bei uns in Deutschland lautete zum Beispiel das Motto des Kultursommers: Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg und Liebe ist das Ziel. Heute möchten wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern den Vortrag von Gabriele Göbel dokumentieren, der unter dem Untertitel Entfaltung der Liebe vom Persönlichen zum Universellen stand. Sie sagt, Liebe ist der Urantrieb, Basis der Schöpfung. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Ich freue mich, wieder hier zu sein und möchte auch gleich anfangen mit einer Art Impulsreferat, wenn man so möchte, das ich mit Leseproben aus meinem fast noch druckfrischen Buch Delphi Lila verbinde, an Stellen, an denen es sinnvoll ist. Liebe ist die Quelle, heißt der erste Teil des nächsten Weltkonferenzthemas, und ich glaube, es lohnt sich, dieses Motto zur Einstimmung zunächst ein wenig näher zu betrachten. Eine Quelle ist zunächst etwas sehr Reines und Kleines, oft sogar Heilsames, aber auch etwas Dynamisches, das munter sprudelnd aus der Erde kommt, unterwegs wächst, sich ausbreitet und zum Fluss anschwillt, auf dem Höhepunkt gar als Wasserfall beeindrucken mag, später aber wieder ruhiger und gemäßigter wird, um sich am Ende seiner Reise im Ozean zu verströmen und eins mit ihm zu werden. Liebe ist der Urantrieb, sagt Baba, die Basis der Schöpfung. Und da Liebe nur ein anderes Wort für Gott ist, ist es möglich, ihm in seiner Ursprünglichkeit bereits an der Quelle zu begegnen, an der Quelle des Bewusstseins, bevor es Formen annimmt, vom kleinen Rinnsal bis zum Strom. Und mitten darin stellen wir uns, wenn wir mögen, auch noch einen majestätischen Wasserfall vor. Ich erinnere mich an ein Lied aus der Hippie-Zeit, in dem ganz diesem Bild entsprechend der Waterfall of Love besungen wurde. Die Erfahrung, mit der Grundsubstanz der Schöpfung eins zu sein, der Quelle reinen Bewusstseins, das wir selber sind, diese Erfahrung ist indes die höchstmögliche unseres Lebens. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen. Ein anderes Symbol des Ursprungs ist das Samenkorn. In einem einzigen Satz führt Swami uns den gesamten Schöpfungsprozess vor Augen. So wie ein riesiger Baum aus einem kleinen Samenkorn hervorgeht, ist das gesamte Universum aus Liebe entstanden. Nun wird ein Samenkorn ja nicht durch einen Quantensprung zum mächtigen Baum, sondern es bewegt sich vielmehr mit seinen Formen spielend und sie verändert in einem gefühlten Schneckentempo durch Zeit und Raum. Alles in der Gestalt des Samenkorns drängt seiner Natur entsprechend nach Wachstum und Entfaltung, während ein Baum Früchte und Schatten spendend, jedermann großzügig Schutz gewährend, sein Dharma, das heißt seine Bestimmung, damit vollendet hat. Vor der Schöpfung, so heißt es in den Veden, war weder Nichtsein noch Sein. Es atmete, ohne Wind zu machen, das eine aus Eigentrieb. Außer diesem gab es nichts anderes. Der Lebenskeim, der von der Leere eingeschlossen war, das eine, kam zur Geburt Kraft seines heißen Dranges, über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was der erste Same des Denkens und Fühlens war. Also fanden die Weisen mit Nachdenken in ihrem Inneren forschend das Band vom Sein zum Nichtsein. Das Denken selbst wünschte als etwas Erschaffenes in Erscheinung zu treten, als etwas Konkretes. Es wünschte sich eine Persönlichkeit. Die Quelle ist Charlotte Deinert, die indische Mystik. Der Vedanta lehrt, dass der Mensch von Natur aus göttlich ist und dass das oberste und einzig wahre Ziel allen menschlichen Seins die Entfaltung eben dieser Göttlichkeit ist. Alles, was Baba sagt, hat seinen Ursprung in den Veden. Dies ist der Same seiner Lehre, den wir, wie er einmal betonte, in die Erde unseres Landes pflanzen sollen. Und da sich seine anfangs zitierte vom Samenkorn zum Baum-Metapher so gut auf den Entwicklungsweg des Menschen übertragen lässt, taufte ich meinen heutigen Beitrag schließlich Entfaltung der Liebe vom Persönlichen zum Universellen. Im menschlichen Leben und in der Natur lassen sich zwei Gesetzmäßigkeiten beobachten: Kontraktion oder Verengung und Expansion, Ausdehnung. Das reicht von den kosmischen Phänomenen der Sonnensysteme und Sterne, Supernovas, die explosionsartig scheinbar aus dem Nichts entstehen, sich ausweiten und eines Tages wieder in sich zusammenfallen, bis hinein in den Mikrokosmos des persönlichen Lebens, das vom Werden und Vergehen bestimmt wird. Unsere spirituelle Entwicklung hat uns zuweilen recht schmerzhaft gelehrt, dass uns eine Einengung oder Reduzierung unseres Interesses auf die eigene Befindlichkeit egoistisch werden lässt und inneres Wachstum verhindert. Machen wir unser kleines persönliches Ich zum Lebensmittelpunkt, so wird das früher oder später zu einem spürbaren Problem. Denn die Person braucht viel Energie, um in der Welt bestehen zu können, während das unmanifestierte, formlose Sein keine Energie braucht, um zu existieren. Dieser Hunger nach Energie ist es, der die Person selbstsüchtig und lieblos machen kann, denn das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit gegenüber anderen, Selbstsucht. Wir alle haben schon in irgendeiner Weise erlebt oder beobachtet, dass rücksichtsloses Durchsetzen eigener Wünsche zu Gefühlen der Einsamkeit und Traurigkeit führen. Ein persönlich geprägtes Leben schwächt, denn es macht uns verletzlich. Und irgendwann, wenn wir vielleicht gerade die Wunden lecken, die uns die Spiegelung unseres egozentrischen Verhaltens durch die Außenwelt geschlagen hat, kommen wir vielleicht darauf, dass es so etwas wie persönliche Probleme eigentlich nicht gibt. Dass vielmehr die irrtümliche Identifikation mit der Person das Problem ist. Wir ahnen, dass wir unsere Probleme nur geschaffen haben, um sie zu transzendieren, und können endlich damit beginnen, unsere Aufmerksamkeit über unsere flüchtigen Bedürfnisse hinaus auszudehnen und so tieferen Einblick in das, was wir wirklich sind, gewinnen. Durch Denkprozesse wird sich uns dieses Reich allerdings nicht erschließen. Vielmehr müssen wir uns davon befreien, damit unser innerstes Bewusstsein zu uns sprechen kann. Die meisten Menschen identifizieren sich wie selbstverständlich mit dem unaufhörlichen Strom ihrer Gedanken und deren sinnlosen Wiederholungen. Außerhalb ihrer Gedankenprozesse und der daraus resultierenden Gefühle scheint es für sie keine Ich-Erfahrung zu geben. Der berühmte "Ich denke, also bin ich"-Satz, mit dem Descartes vor 400 Jahren die sogenannte moderne Philosophie begründete, ist somit ein folgenschwerer Irrtum. Während die Weisen Indiens, die Rishis, Jahrtausende vor Christus mit Nachdenken in ihrem Inneren forschend das Band vom Sein zum Nichtsein fanden, verwechselte Descartes das Denken, das ihm geradezu heilig war, mit dem Sein. Statt zur höchsten Wahrheit vorzudringen, war er seinem Ego zum Opfer gefallen, das ihm vortäuschte, sein wahres Selbst zu sein. Wir alle kennen diese Täuschung nur zu gut und wissen, dass das Ego wie eine Droge ist, welche das Bewusstsein verdeckt oder umnebelt, uns schließlich bewusst losmacht. Dabei existiert das viel zitierte Ego für das Selbst nicht einmal. Es ist das Absolute allein, das jede unserer Rollen spielt. Im Westen wurde mit der ebenso originellen wie fragwürdigen "Ich denke, also bin ich"-Schlussfolgerung des Descartes die Zeit der Aufklärung eingeleitet, welche bis heute die Vernunft vergöttert und glaubt, dass die Antworten auf die menschliche Existenz durch Denken ohne Bewusstheit zu finden sei. Heute haben viele Erkenntnissuchende begriffen, dass dies nicht so ist. Der Verstand ist ein Geschenk des Schöpfers, welches uns im Laufe der Evolution über das Animalische hinauswachsen lässt. Wir können dieses Geschenk bewusst nutzen, um der Wer-bin-ich-Frage auf den Grund zu gehen. Wir können es aber ebenso gut vergeuden, indem wir dem Verstand die Regie in unserem Leben überlassen. Das Denken wird dann zu einem Privatvergnügen, das uns eine eigene Welt kreiert, zu der andere keinen Zugang haben. Dies aber führt zur Trennung und Isolation statt zum Einheitsbewusstsein. Die im Westen so geschätzte Philosophie ist aus spiritueller Sicht nichts weiter als unerleuchtetes Denken. Im Gegensatz dazu haben die westlichen und östlichen Meister und Mystiker immer schon den No-Mind, das Nicht-Denken, als Zustand des Göttlichen beschrieben. Die Welt zu überwinden heißt, die Gedanken hinter sich zu lassen. Im Gegensatz zum Ego und seinen Hirngespinsten kann das Sein nicht gedacht. Es muss erfahren oder zumindest gefühlt werden. Zum Beispiel in der Meditation, die uns einen inneren Raum zur Entfaltung, Expansion, öffnet, in dem unsere Gedanken und Empfindungen keinen Platz haben. Dieser innere Raum, zu dem jeder Zugang hat, der seine Gedanken kommen und gehen lässt, ohne ihnen Beachtung zu schenken, ist ein Raum des reinen Seins, ein leerer Himmel. Ein leerer Himmel, in dem alles auftauchen und wieder verschwinden kann, ohne Spuren zu hinterlassen, ist das Symbol der Ausdehnung schlechthin. In die Luft oder den Himmel kann man keine bleibenden Formen zeichnen, nicht einmal Linien. Die Kondensstreifen der Flugzeuge, die sich rasch wieder auflösen, bezeugen dies auf ihre Weise. Und auch unsere menschlichen Schöpfungen, selbst in der Kunst, sind letztlich nur Traumspuren im Universum, dem All unseres wahren, unendlichen Wesens. So wie der Himmel ist Atman unsere Seele, sagt Swami. Sie ist ewig, grenzenlos, weit und universell. Ich habe versucht, dies in meinem neuen Buch Delphi-Lila, Spiel der Götter, lebendig und nachvollziehbar zu machen. Da es sich zwischen zwei Zeitebenen hin und her bewegt, die der griechischen Antike im 5. Jahrhundert vor Christus und unserer Zeit, die einander befruchten und ergänzen, lese ich nun Auszüge aus beiden, nur vermeintlich verschiedenen Welten. Beide Protagonistinnen, die delphische Sophia und die Malerin Maya, sammeln Erfahrungen in dem eben beschriebenen Kontext. In der Vorgeschichte wurde erzählt, wie Sophia, die als Findelkind der amtierenden Orakelpriesterin, der legendären Pythia, zunehmend Einblick in die Abläufe im Apollon-Tempel und das Ränkespiel der korrupten Priesterelite gewonnen hat, beobachtet, wie zwei der amtierenden sogenannten Propheten mit einer glühenden Nadel Wachstäfelchen öffnen, auf denen einflussreiche Kunden ihre Fragen für die Pythia niedergeschrieben haben. Auf diese Weise bleibt ihnen Zeit genug, sich politisch opportune Antworten zu überlegen und als Anweisung des Orakels auszugeben, dessen Stätte Delphi dafür reiche Belohnung, meist in Form von Kriegsbeute, erwarten darf. Der historische Hintergrund sind in diesem Teil des Romans die drei großen griechisch-persischen Kriege. Kurz vor der entscheidenden, berühmt gewordenen Schlacht von Salamis nehmen die Ereignisse an Dramatik zu. Auch diesmal versuchen die Priester, das Rad der Geschichte in die eigene Richtung zu drehen. Als die 16-jährige Sophia die Manipulation aufdeckt, gerät sie in Lebensgefahr. Das heißt, sie bekommt einen Pfeilschuss aus dem Hinterhalt, den sie nur knapp überlebt, nachdem sie in einer Art Nahtoderlebnis den eben erwähnten Einblick in die Unendlichkeit des Universums gewinnen durfte. Hier im Buch bot es sich an, dies dem Verständnis und den Sprachbildern ihrer Zeit, der Antike, nachzuempfinden. So begegnete Sophia zwischen Leben und Tod dem Lichtgott Apollon, auch Phoibos, der Leuchtende genannt, dem Schöpfer alles Guten und Schönen, dem großen Erzieher, der die Menschen zum Forschen nach der Wahrheit und rechten Lebensweise anregen will. Die Ähnlichkeit mit Swami ist keineswegs zufällig. So, wir springen jetzt mitten in die Geschichte hinein. Sophia hatte der Welt den Rücken gekehrt und fühlte sich wie neu geboren. Sie stand auf dem höchsten aller Berge und hätte niederknien mögen vor Entzücken über das berauschende Farbenspiel ringsum in grenzenloser Weite. Himmel und Erde waren in ein allumfassendes, rosafarbenes Licht getaucht, das seine Leuchtkraft ständig steigerte, bis alles davon überstrahlt wurde. Die Betrachterin konnte sich kaum daran ersättigen, nachdem sie den Weg durch einen dunklen Tunnel endlich hinter sich gebracht hatte. Nur ein Lichtgott würde so viel Glanz verbreiten. Ja, so war es. Der silberbogige Phoibos hieß sie willkommen, indem er sie blendete. Und er blendete sie, damit sie sein Universum, das ganz von einem Netz aus senkrechten und waagerechten Linien durchzogen wurde, mit seinen Augen sah. Die Vertikalen stellten die Zeit dar, wusste sie ohne darüber nachzudenken, und die Horizontalen den Raum. Wo aber befand sich Apollon und wie würde er ihr diesmal begegnen? In der dunkelsten Nacht ihres Lebens hatte sie einst zu ihm gebetet, von Schuldgefühlen geplagt wie nie zuvor, und er war in Gestalt eines überirdisch schönen Jünglings erschienen, um sie vom Frevel zu entsühnen und sie eine höhere Form von Liebe spüren zu lassen als die unter Menschen übliche. Niemals hatte sie seinen Anblick und die damit verbundene Ekstase vergessen. Hier oben nun, in dieser Welt leuchtender Stille, war sie sich Phoibos Gegenwart wieder so gewiss wie damals. Und sie streckte ihre Hand aus, um das Licht zu spüren, wenn schon kein lebendiges Wesen zum Vorschein kam, das sie hätte berühren können. Wie sollte sie auch etwas anfassen können, dessen Teil sie war, erkannte sie staunend. Auch ihr eigener Körper hatte sich in etwas Ätherisches verwandelt, durchsichtig und ohne Substanz, so wie alles ringsum. Sogar dieses Weltennetz schien wie mit Wolkenfingern gemalt. Sobald sie danach greifen wollte, lösten die Maschen sich in nichts auf. Die Naturgesetze der Erde gelten nicht mehr, dachte Sophia und empfand ein Gefühl der Befreiung, während sie vogelgleich zwischen den Linien von Zeit und Raum herumschwebte, als wäre sie doch zu Hause. Vor nichts musste sie sich in Acht nehmen, und es gab auch kein Sonnenfeuer, dem sie hätte zu nahe kommen können. Übermütig wie einst Ikaros breitete sie ihre Arme aus, um sich in die wärmer werdende Lichtflut fallen zu lassen, als wäre es das Meerwasser in der Bucht von Athea. Sie tauchte von Kopf bis Fuß darin ein, bis es weißglühend ihr ganzes Sein durchströmte und mit ihm verschmolz. So im Zustand der Seligkeit hätte sie für immer bleiben mögen. Doch irgendwann nahm das Bild des Netzes sie wieder gefangen und zog ihren Blick so tief hinein, dass sie ihn kaum noch abwenden konnte. An jedem Punkt, an dem die Fäden des Netzes sich kreuzten, schimmerte eine weiße Kristallperle. Jede von ihnen reflektierte auf ihrer Oberfläche eine andere Perle, und jede Reflexion führte zu weiteren Reflexionen, sodass die gegenseitigen Spiegelungen sich endlos fortsetzten. Das Licht ohne Schatten aber kam aus einer einzigen Quelle und war in allen dasselbe. Apollons Perlen, flüsterte Sophia, und diesmal passte der Vergleich. Jetzt kommt ein Sprung. Auf der zweiten Zeitebene, also im 20. Jahrhundert, bemüht sich derweil die Malerin und Restauratorin Maya, die sogenannten Dunkelkammer-Experimente des surrealistischen Malers Edgar Ende einmal mit eigenen Augen zu erfahren. Der, so heißt es in seiner Vita und so beschreibt es sein Sohn, der berühmte Michael Ende, anders als viele seiner Zeitgenossen schätzte der Surrealist Edgar die Visionen, die er aus der Innenschau heraus malte, sehr viel mehr als die Studien in der Natur. Wenn sie sich nicht einstellen wollten, verdunkelte er sein Atelier, ließ niemanden mehr herein und wartete Stunden oder sogar tagelang auf seinem Sofa sitzend oder liegend, bis er eine Schicht des Bewusstseins erreicht hatte, die vor den Gedanken existiert. Dann und nur dann entstanden vor seinem inneren Auge völlig überraschende Bilder, bewegte und unbewegte. Mit einem Bleistift, an dem ein kleines Licht befestigt war, skizzierte er seine Visionen, um sie irgendwann zu vervollkommnen oder weiterzuentwickeln, sofern sie ihr Geheimnis bewahren konnten. Seine Dunkelkammerfunde nannte er das. Die Ergebnisse müssen ebenso originell wie reizvoll gewesen sein. Es war ein Eindringen in den Kosmos geistiger Welten. So sein Sohn, Michael Ende. Trotz dieser Bewusstseinserweiterung haben alle beide, Sophia und Maya, die letzte Stufe ihrer Entwicklung in dieser Lebensphase noch nicht erreicht. Und welches ist nun die letzte Stufe? Erkennt die Wahrheit, dass ihr Gott seid und handelt entsprechend. Dann werdet ihr Gott, sagt Swami. Nach der Passage mit den Dunkelkammerfunden kommt eigentlich noch ein Maya-Zitat, das ich eben fast vergessen hätte, euch aber nicht verschweigen möchte. Maya ist in dieser Lebensphase bereits verheiratet und hat 3 Söhne, wobei der schwächste ihrer Zwillinge, den sein Vater Mamone, Muttersöhnchen nennt, etwas zurückgeblieben erscheint, in Wahrheit aber besonders sensitiv und spirituell empfänglich ist. Maya erzählt hier in der ersten Person aus ihrem Leben. Und es geht wieder um diese Dunkelkammer-Experimente. Und dann eines Morgens, als ich Mimmo und Maurizio gut aufgehoben im Kindergarten wusste, kam mir eine gloriose Idee. Zum Malen war ich seit der Geburt der Zwillinge kaum noch gekommen. Geblieben oder gar gewachsen aber war der Wunsch, das Dunkelkammer-Experiment des Malers Edgar einmal selbst auszuprobieren. Also trug ich meinen schlafenden Mamone am helllichten Tag auf den verstaubten Dachboden, der mir das Atelier ersetzte, zog die Vorhänge zu und wartete auf Visionen aus dem Unbewussten. Zu meinem Leidwesen blieben die konkreten Bilder aus, die ich nur noch hätte zu Papier bringen müssen, damit sie für alle Welt sichtbar wurden. Doch dafür wurde ich durch ein anderes Phänomen entschädigt. Ich fühlte etwas, das mich seitdem nie mehr verlassen hatte. Eine starke, undefinierbare Präsenz, die bereits da war, bevor die ersten Gedankenmuster auftauchten. Alles, was hinter meinen geschlossenen Augen Gestalt annahm, schien allein daraus zu entstehen, so wie sich eine Welle aus dem Ozean erhebt, eine Weile ihre Form behält, um dann in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Ein gefühltes Bild war das, kein geschautes oder gar erdachtes, und damit ging es weit über meine gewöhnliche Wahrnehmung hinaus. Nie mehr, so gelobte ich mir, würde ich es aus meinem Bewusstsein löschen und den Traum, in dem wir gefangen waren, mit der Wirklichkeit verwechseln. Edgar, dem Glücklichen, mochte es ähnlich ergangen sein, nein, besser noch, denn seine Funde ließen sich dokumentieren, während mir meine wie auf Wasser oder in den Wind geschrieben erschienen. Zweifellos musste es noch mehr zu entdecken geben. Geduldig warteten wir, das träumende Kind und ich, was die Stille uns sonst noch zu sagen hatte, und sollten am Ende belohnt werden. Als wir den Dachboden nach Stunden andächtigen Lauschens verließen, wusste ich, dass es nicht nur die Innenschau der Visionäre gab, sondern ebenso das feine Sensorium der Hellhörigen, zu denen auch ich mich zählte, nachdem meine inneren Ohren auf dem Höhepunkt dieser Sitzung leise, aber deutlich vernommen hatten, auf welche Weise die Manifestationen des Lebens aus der vermeintlichen Leere in die Form geatmet wurden. Wie ein unaufhörliches Ausatmen kam es mir vor, dem kein Einatmen vorausgegangen war. Da ich aber an diesem Prozess beteiligt war und ihn gleichzeitig beobachten konnte, musste ich, um in der Bildersprache zu bleiben, beides sein, Welle und Ozean. Das eine für eine kurze Zeitspanne, das andere für immer und ewig. Wir setzen unsere Bewusstseinsreise vom Individuellen zum Universellen nun mit Worten von Buddha fort. Und zwar, in steter Veränderung ist diese Welt. Wachstum und Vergänglichkeit sind ihre wahre Natur. Die Dinge erscheinen und lösen sich wieder auf. Glücklich, wer sie einfach nur betrachtet. Die vorübergehende Erscheinung, also das, was einen Anfang und ein Ende hat, ist somit nicht die Wirklichkeit. Und wenn wir sie dafür halten, werden wir leiden müssen. Das ist unvermeidbar. Intellektuell haben wir das längst verstanden. Auch Swami beschrieb die Täuschung, der wir unterliegen, einmal sehr poetisch in einer wunderschönen Metapher. Das Leben ist eine Fata Morgana, ein unwirklicher Regen fällt in ein nicht vorhandenes Meer. Irgendwann in unserer Entwicklung von der Dualität zum Einheitsbewusstsein werden wir unserer Begrenzungen und vergeblichen Bemühungen überdrüssig. Wir wollen uns nicht länger von Luftspiegelungen narren lassen und nehmen Zuflucht zu konkreteren Worten unseres Satguru wie: Die Wirklichkeit ist immer bei euch. Ihr braucht nicht zu warten, um zu sein, was ihr seid. Was um alles in der Welt hält uns dann davon ab? Swami wurde einmal von Hislop gefragt: Warum habe ich nach lebenslangem Sadhana immer noch keine Selbstverwirklichung erreicht? Babas knappe Antwort umfasste nur 3 Worte: Lack of Intensity, mangelnde Intensität. Dabei war es doch gerade diese aufflammende und mitunter wieder abebbende Intensität, die uns zu Beginn unserer Suche veranlasst hat, zu praktizieren, Sadhana zu üben, statt zu warten, dass etwas geschieht und selbst dabei passiv zu bleiben. Erleuchtung ist aber kein Event, kein Happening, sondern unser natürlicher Zustand. Warum meidet die Erleuchtung uns dann oder wir sie? Das Gegenteil von Intensity ist in dem Zusammenhang Distraction, Zerstreuung, Schwinden der Aufmerksamkeit. Wir lassen uns nur zu gerne durch ein Füllhorn reizvoller Möglichkeiten ablenken, durch das die äußere Welt uns in ihrem Zaubernetz namens Maya zu fangen versucht. Wir sind wie der Moschushirsch in einer Parabel des Vedanta. Vom Nabel des Hirsches geht der berühmte wohlriechende Duft aus. Der Hirsch aber meint, dass der Duft von außerhalb kommt. Woher genau, weiß er nicht. Also rennt er in irgendeine Richtung, um danach zu suchen. Bald merkt er, dass es der falsche Weg ist und der Duft von woanders herkommt und springt in die entgegengesetzte Richtung. Unentwegt sucht er hier und dort, ohne zu verstehen, dass der Duft seinem eigenen Körper entströmt. Je mehr er rennt und herumspringt, desto intensiver riecht er den Duft. Er denkt, wenn ich schneller renne, werde ich den Duft noch stärker wahrnehmen. So ist er ruhelos im Wald unterwegs, bis er schließlich zusammenbricht und sein Kopf auf den Nabel fällt. Da erkennt er zum ersten Mal, dass der Duft aus seinem eigenen Inneren kommt. Ganz ähnlich ergeht es auch uns. Der höchste Genuss, von dem wir glauben, dass er seinen Ursprung in den Sinnen hat, kommt in Wirklichkeit aus unserem Inneren. Wir aber hetzen herum und versuchen, ihn in der Außenwelt zu finden, statt uns nach innen zu wenden. Du hast dein eigenes Selbst in dir verloren, erinnert uns die Bhagavad Gita. Finde es dort. Lass dein eigenes Selbst sich in dir offenbaren. Nicht irgendwann, wenn wir endlich so weit sind, sondern jetzt gleich. Wir müssen das Erwachen nicht auf morgen verschieben, es kann hier und jetzt stattfinden. Ich wiederhole Swamis Worte: Die Wirklichkeit ist immer bei euch. Ihr braucht nicht zu warten, um zu sein, was ihr seid. An der Stelle nochmal ein kurzer Lesetext, in dem es um das Vermächtnis der todkranken Malerin Maya an ihre Söhne geht. Einmal kamen sie zwischen zweien meiner Chemos zu mir in die Albaner Berge, um ihr leidendes Muttertier zu bedauern. Und da ich nicht wusste, ob und wann wir uns wiedersehen würden, gab ich ihnen, ebenfalls als eine Art Vermächtnis, meine wichtigste Erkenntnis mit auf ihren weiteren Lebensweg. Mündlich und dann noch einmal schriftlich unter einem meiner minimalistischen Farbquadrate. Das größte Versäumnis ist, dass das Leben dahingeht und wir nicht werden, was wir sind. Deutliche Abwehrgesten von Seiten der Söhne. Verschone uns mit deinen Glückskekssprüchen, verwahrte sich Mimmo. Die sind mega peinlich. Und Maurizio pflichtete ihm bei: Was sollen wir mit deiner Selbstwerdungsnummer? Das größte Versäumnis ist, dass das Leben dahin geht und wir es nicht genossen haben. Egal, wer wir sind, sagte er. Nun ja, sie waren noch jung und wollten cool sein. Paradoxerweise braucht es Zeit, um das Zeitlose zu erkennen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. So wie der Kinderbuchautor es uns bei unserer ersten Begegnung am Nemisee bereits eingeräumt hatte. Dennoch beklagte ich mich später bei Mamone. Sie hätten wenigstens ihr Herz öffnen können. Und was antwortete er? Ein Herz kann nicht geöffnet oder verschlossen werden, Mama. Das ganze Universum tanzt darin. Wie kommst du darauf? Nur so. Mamone war vertraut mit dem Tanz Shivas, dem kosmischen Tanz in seinem Inneren, denn er hatte es durch seine körperliche Schwäche gelernt, sich selbst zu vergessen und einfach nur zu beobachten. Ganz im Sinne von Buddhas Fazit, glücklich, wer sie die Dinge einfach nur betrachtet. Erst in Abwesenheit der Person und nur in deren Abwesenheit zeigt sich die Anwesenheit der Universalität, aus der wir als Person hervorgegangen sind und in der wir wieder aufgehen werden. Auch Jesus benutzte des Öfteren das Gleichnis des Samenkorns, indem er beispielsweise sagte, bevor ein Samenkorn nicht zu Boden fällt und stirbt, wird es nicht sprießen und ein großer Baum werden. Das heißt, es wird nur ein Same bleiben. Ebenso muss der Same einer Person sterben, damit die göttliche Gegenwart erscheinen kann. Wenn wir aufhören, uns mit Name und Form zu identifizieren, wird unser Bewusstsein aus der Gefangenschaft der Form befreit. Es manifestiert sich als Ruhe und Stille, denn der Raum zwischen den Gedanken wird sich vergrößern und erweitern. Wir müssen nicht mehr jedem Gedanken glauben, den wir denken, und sind im Frieden. Die Welt ist Form, der Raum aber ist Friede, göttlicher Friede. Wenn wir eine wache innere Stille im Hintergrund spüren, während sich die Dinge im Vordergrund abspielen, wie sie möchten, werden wir uns unseres eigenen Bewusstseins bewusst. Die Ich Bin Gewissheit ist alles, was bleibt. Und dieses Ich Bin ist die Gegenwart Gottes in uns, das Gottesprinzip. Expansion, Entfaltung der Liebe benötigt genau diese Dimension.
Thank you.
Ein letztes Mal zurück zum Delphi-Lila. Vom Pfeilschuss kaum genesen, flieht Sophia nach Süditalien zur Gemeinschaft der Pythagoreer. Dort enträtselt sie das Geheimnis ihrer Herkunft. Sie ist eine leibhaftige Enkeltochter des Pythagoras und lässt sich zur Philosophin ausbilden. Erst nach 20 Jahren kehrt sie in das stark veränderte Delphi zurück und wird durch ihre Heilkunst und spirituelle Weisheit weithin bekannt. Auch sie bringt ihren Schülern die Rolle des Beobachters nahe. Begebt euch an den stillen Ort in eurem Inneren, von dem aus ihr euer Tun und Denken genau beobachten könnt, hieß ihre einzige Weisung. Was sich aber betrachten lässt, als wäre es ein Gegenstand, kann nicht euer wahres Selbst sein. Versteht ihr das? Bleibt also in der Rolle des Beobachters, denn nur so werdet ihr herausfinden, wer ihr wirklich seid. Diese Art Selbsterforschung ist keine beliebige Übung. Sie wird der Spiegel sein, in den ihr schaut, um das Gesicht Gottes zu sehen. Erkenne dich selbst, lautete die Inschrift im Tempel zu Delphi. 3 von 12 Worten, deren letzte 9 einst von den Priestern aus Opportunismus gelöscht wurden, um die Menschen klein und abhängig zu halten, und die Sophia ihm zurückzugeben gelobte, nachdem Apollon einst ein besonders dringliches Gebet von ihr erhört hatte. Am Ende ihres Lebens löst sie das Versprechen ein und sorgt dafür, dass die vollständige Inschrift, ein Satz des weisen Thales, wieder seinen Platz im Tempel bekommt. Er heißt: Erkenne dich selbst und du wirst das Universum und die Götter erkennen. Auch Swami sagte einmal sinngemäß: Wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr alles erkennen. Wobei know thyself, euer Selbst, in Englisch sehr viel eindeutiger ist als das deutsche, durchaus auch persönlich interpretierbare euch selbst. Es ist einfach, Bewusstsein zu sein. Als Person, das heißt Ego, darin zu bleiben, ist allerdings unmöglich. Wie aber identifiziere ich mich dauerhaft mit dem Atmen? Es gibt eine einfache, fast schon kindliche Übung, die uns anschaulich macht, wie wir unsere Aufmerksamkeit bewusst verschieben können, je nachdem, womit wir uns identifizieren wollen. Dein Daumen berührt deinen Zeigefinger. Wenn deine Aufmerksamkeit beim Daumen ist, ist der Daumen der Fühlende und der Zeigefinger, das Selbst repräsentierend, der Zeuge. Verschiebe den Brennpunkt der Aufmerksamkeit und die Beziehung ist umgekehrt. Dadurch, dass ich den Fokus der Aufmerksamkeit verschiebe, werde ich zum Objekt, das ich anschaue, und erfahre die Art von Bewusstsein, die es hat. Diese Fähigkeit, andere Brennpunkte des Bewusstseins zu betreten, ist ganz einfach Liebe. Dem Thema entsprechend, Entfaltung der Liebe vom Persönlichen zum Universellen, spielen wir die ganze Zeit über mit 3 Begriffen. Wenden wir uns zum Schluss der Liebe zu. Liebe sagt, ich bin alles. Weisheit sagt, ich bin nichts. Denn nur so kann sie zur Liebe werden. Und auch dies ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Die Bhagavata bringt es auf den Punkt: Liebe, weil es deine Natur ist, zu lieben. Und Rumi in eines seiner unvergleichlichen Gedichte: Dies ist Liebe, nach oben zu fliegen, endlosen Himmeln entgegen, in jedem Augenblick 100 Schleier zu zerreißen, mit dem ersten Atemzug das Leben aufzugeben, beim letzten Schritt ohne Füße zu gehen, die Welt als Traum zu sehen und nicht, wie sie erscheint. O Herz, was für ein Segen ist es, sich dem Kreis der Liebenden anzuschließen, über die Sicht hinauszusehen, die Geheimnisse in jeder Brust zu wissen. O Seele, woher kommt dein Leben und die Kraft deines Geistes? Sag's mir, sprich in der Sprache der Vögel, und ich werde verstehen. Meine Seele sagte, sie brachten mich in Gottes Werkstatt, wo alle Dinge Form annehmen, und ich floh. Bevor diese meine Form überhaupt Gestalt annahm, floh ich und floh. Und als ich nicht länger fliehen konnte, zogen sie mich in diese Form und schlossen mich in dieses Gehäuse aus Wasser und Ton. Nun bin ich hier. Was kann ich anderes tun als lieben? Solange ein Gefühl der Dualität existiert, kann Liebe nicht existieren. Allein nicht-duale Liebe ist wirkliche Liebe. Doch ohne Dualität kann das Bewusstsein das Absolute keine Erfahrung machen. Das ist das Spiel. Lila. Das Bewusstsein genießt den Geschmack des Ego und macht dessen Erfahrungen so lange, bis es seiner Begrenzungen müde wird. Insofern ist die relative Welt eine Schule der Liebe. Wobei nicht etwa Gott mit uns spielt, was viele glauben, wenn sie gelegentlich mit ihm hadern, vielmehr spielt er als wir. Ein mir unbekannter Sai-Devotee, der auf seinem Weg in aller Konsequenz und Achtsamkeit um Transformation ringt, ohne sich dabei als den Handelnden zu empfinden, hat in einem eindrucksvollen Gedicht beschrieben, wie er durch höchste Hingabe das Persönliche transzendiert. Da es uns alle besonders berühren wird, habe ich es zum Ausklang übersetzt. Es heißt, ich bin ein Sai-Devotee von Sai Sandesh, 2006, wobei ich nicht weiß, ob Sai Sandesh eine Person oder eine Veröffentlichung ist. Ich bin zu nichts Geringerem geboren. Ich kann mich nicht mit irgendjemand anderem vergleichen. Mein Leben ist meins. Mein Swami ist mein. Ich bin ein Sai-Devotee. Vorübergehende Freuden reizen mich nicht. Schwindende Schatten erheitern mich nicht. Dahinschwindende Körper, flüchtige Gedanken verlocken mich nicht. Ich bin nicht für geringere Vergnügen hier. Ich bin ein Sai-Devotee. Ich bin nicht hier, um ein unvollständiges Gedicht zu verfassen. Nicht, um eine unvollendete Mission zu erfüllen. Ich will sie ganz und gar. Die Glückseligkeit. Ich werde zum Ende kommen. Ein für allemal. Nichts kann mich dazu bewegen, den Zug an einer Zwischenstation zu verlassen. Ich bin ein Sai-Devotee. Es liegt eine gewisse Logik darin, wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, sich über seine Probleme beklagt. Es gibt einen Grund, wenn jemand, der keinen Leitstern hat, aus Trägheit zurückbleibt. Aber ich bin nicht so. Ich habe die Lösung in meiner Hand. Ich habe meinen Guru, nicht irgendwo anders auf Erden, sondern in meinem eigenen Herzen sitzend. Ich bin ein Sai-Devotee. Es macht in meinem Fall keinen Sinn, auch nur einen einzigen Augenblick in Verzweiflung zu verbringen. Es ist in meinem Fall nicht vernünftig, auf Glück zu warten. Es ist in meinem Fall nicht angemessen, auch nur eine Spur von Egoismus an den Tag zu legen. Ich tue seine Arbeit, er tut meine. Ich bin ein Sai-Devotee. Ich bin hier, um zu geben, nicht um zu nehmen. Ich bin hier, um zu vergeben, nicht um Rache zu üben. Ich bin hier, um zu trösten, nicht um mich zu beklagen. Ich bin ein Sai-Devotee. Ich bitte um nichts. Mein Swami wird mir alles geben. Ihr könnt mir weder schaden noch helfen. Es ist sein Wille, der mein Leben wird. Ich bin ein Sai-Devotee. Wenn ich liebevoll mit euch spreche, könntet ihr meinen, dass ich euch mag. Nein, ich spreche mit meinem Swami in euch. Wenn ich euch helfe, könntet ihr denken, dass ich nett zu euch bin. Nein, ich diene meinem Swami in euch. Ich bin ein Sai-Devotee. Am Anfang mag ich wie jeder andere erscheinen, weil ich ebenfalls zwei Hände und zwei Ohren habe. Doch meine Hände sind immer mit dem Werk meines Swami beschäftigt. Ich tue alles in seinem Namen. Sogar, wenn ich huste oder niese, spazieren gehe oder rede. Meine Ohren hören immer seine Stimme, seinen Namen und seine Botschaft. Ich bin ein Sai-Devotee. An der Oberfläche mag mein Leben wie das eines jeden anderen erscheinen. Da auch ich arbeite und Geld verdiene, esse und füttere, schlafe und träume. Doch meine Gedanken sind immer in ihm und für ihn. Ich habe keine Befürchtungen, keine Plagen, keine Ängste, keine Klagen. Ich bin ein Sai-Devotee. Ich werde ein Erfolg sein. Das ist eine Tatsache, keine Hoffnung. Ich bin alles. Das ist meine Erfahrung, nicht ein Zitat. Ich bin ein Sai-Devotee. Freude ist meine Natur, nicht mein Traum. Licht ist das, was ich ausstrahle, nicht das, wonach ich suche. Liebe ist, was ich bin, nicht wonach ich mich sehne. Ich bin ein Sai-Devotee. Für euch mag Dasara morgen sein. Für mich ist es jeden Tag, jeden Augenblick. Ich bin ein Sai-Devotee. Und zum Schluss ein letztes Zitat von Swami, das seine höchste Lehre in den Worten zusammenfasst: Der Mensch glaubt, es gäbe eine über ihm stehende Macht und bemüht sich, sie zu erreichen. Aber es gibt keine höhere Macht über ihm.
Die heutige Sendung ist damit wieder zu Ende. Sie hörten den Vortrag, den Gabriele Göbel zum Kulturfestival 2015 hielt. Das Thema lautete: Liebe ist die Quelle, Liebe ist der Weg und Liebe ist das Ziel. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.